Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.
Hallo und herzlich willkommen zur Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon begrüßt euch herzlich Mayada Hadaya. Unsere Sendung heißt heute Die Welt der unsichtbaren Lebensformen. Amöben, im Deutschen wegen ihrer Fähigkeit, ihre Gestalt zu verändern, auch Wechseltierchen genannt, sind faszinierende Einzeller. Sie leben im Boden und im Wasser und werden als austrocknungsresistente Zysten auch über die Luft verbreitet. Manche Arten dienen Amöben als Wirtszellen, dem Transport und der Vermehrung von Bakterien und Viren, wie beispielsweise des humanmedizinisch wichtigen und als biologischen Kampfstoff eingestuften Umweltbakteriums Burkholderia pseudomallei. Dieses Bakterium verursacht die noch weitgehend unbekannte und schwere Infektionskrankheit Melioidose. Obwohl schon seit Jahrzehnten Berichte über Erkrankungsfälle aus Afrika vorliegen, ist die Epidemiologie der afrikanischen Melioidose und die Verbreitung des Bakteriums in der Umwelt vollkommen unerforscht. In dieser Sendung stellen wir das KEF-Projekt AMENET, das afrikanische Melioidose-Netzwerk, vor. Dieses Projekt wird im Rahmen von ERA Afrika, einem EU-finanzierten Programm zur Stärkung der Forschungszusammenarbeit europäischer mit afrikanischen Ländern, gefördert. Ziel des Projekts mit österreichischer Beteiligung ist es, ein afrikanisches Forschungsnetzwerk aufzubauen, welches sich der Epidemiologie und Charakterisierung des Bakteriums und der Bedeutung von Amöben für dessen Verbreitung widmet. Die Melioidose ist als Neglected Disease klassifiziert. Das Netzwerk soll zunächst auf jene Regionen in Westafrika und Madagaskar fokussieren, wo das Vorkommen der Erkrankung bekannt ist, und es soll die Expertise unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen in einem gemeinsamen Forschungsprogramm vereinen. Am Mikrofon begrüßt euch nochmal für die Sendereihe Welt im Ohr herzlichst Mayada Hadaya. Im Studio zu Gast habe ich eine Expertin zu diesem Thema, das ist Frau Doktorin Julia Walochnik. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben und guten Abend. Danke fürs Kommen.
Guten Abend, sehr gerne.
Beginnen wir gleich zu Ihrer Person. Wer ist Julia Walochnik? Wie würden Sie sich beschreiben?
Ja, ich bin Parasitologin. Ich arbeite am Institut für spezifische Prophylaxe der Medizinischen Universität Wien. Und ich beschäftige mich in erster Linie mit den Parasiten des Menschen. Unser Institut betreut einerseits die Patientenproben, die uns von verschiedenen Krankenhäusern zugesandt werden. Und andererseits führen wir natürlich eine ganze Reihe von Forschungsprojekten durch, unter anderem eben das von Ihnen erwähnte. Und meine Forschungsgruppe beschäftigt sich in erster Linie mit einzelligen Mikroorganismen und ganz besonders mit den von Ihnen erwähnten Amöben.
Wir kommen zu diesen unsichtbaren Lebensformen, wie es schon im Titel unserer Sendung heißt, näher darauf ein. Bleiben wir bei Ihnen und Ihrer Person. Ich habe dieses Thema vorher noch nie gehabt, noch nie bearbeitet, immer nur sehr peripher, verschiedenste tropische Krankheiten oder über verschiedenste tropische Krankheiten gelesen, habe mich mit dieser Materie erst für diese Sendung vertieft und finde das unglaublich spannend. Warum interessiert Sie das, diese Lebensformen, diese Amöben, und was fasziniert Sie so daran?
Naja, mich als Parasitologin interessieren die Amöben vor allen Dingen, weil sie als Parasiten auftreten können, also als Parasiten des Menschen und beim Menschen verschiedene Krankheiten hervorrufen können. Sie können selber pathogen sein, also Krankheiten verursachen, aber sie können eben auch andere Krankheiten übertragen. Und das ist in diesem Projekt im Vordergrund. Das heißt, die Fähigkeit von Amöben, die kommen ja in zwei verschiedenen Stadien vor in der Natur und haben die Fähigkeit, sich zu einer Dauerform abzukapseln, die unglaublich resistent ist, die auch über viele Jahrzehnte überdauern kann und auch gegen Austrocknung resistent ist. Und in diesen Dauerstadien können sie dann andere Mikroorganismen beherbergen und der Verbreitung dieser Mikroorganismen dienen. Und das ist für uns als Forscher natürlich ein sehr spannendes Feld, weil das eine vollkommen unentdeckte Welt ist bisher.
Sind Sie zufällig darauf gestoßen während Ihrer Studienzeit oder was hat Sie da besonders dazu hingetrieben?
Naja, ich habe ursprünglich Biologie, also Zoologie mit Spezialvertiefung auf Mikrobiologie studiert. Also mich haben die kleinen Lebewesen, die man jetzt nicht mit freiem Auge sieht, schon immer fasziniert. Und auf die Amöben im Besonderen bin ich mehr oder weniger gestoßen worden, weil damals erste Erkrankungsfälle in Österreich aufgetreten sind und sich einfach in Österreich niemand damit beschäftigt hat. So wurde das bei unserem Institut dann in die Diagnostik mit aufgenommen und wir waren damals auch schon mehrere Forscher, die sich damit beschäftigt haben, wurden beauftragt sozusagen, uns die Sache ein bisschen genauer anzuschauen, was für Amöben es gibt, wie die Erkrankungsfälle in Österreich ausschauen und so weiter.
Jetzt frage ich nochmal ganz kurz zu diesen besonderen Tierchen, den Amöben. Wie alt sind sie? Wie alt werden sie? Wie entstehen sie? Nur vielleicht so ganz kurz.
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil eigentlich sind die unendlich in ihrem Alter, weil sie ja nur aus einer Zelle bestehen und die Zelle teilt sich dann und diese Zellen teilen sich wieder. Natürlich sterben immer wieder auch Zellen ab, aber es ist nicht so wie bei uns, dass halt eine begrenzte Lebenszeit da ist und der Organismus dann stirbt. Sind schon sehr, sehr alt. Sie sind in der Evolution sehr spannend, weil sie unter den Einzellern mit uns Menschen relativ nah verwandt sind. Das weiß man erst seit kurzem. Also die Amöbenzellen sind unseren Zellen recht ähnlich, viel ähnlicher als fast alle anderen Einzeller. Und dadurch gibt es sehr interessante Parallelen. Also Amöben gibt es sicher schon seit vielen Millionen sowieso, aber wahrscheinlich sogar seit mehreren Milliarden Jahren.
Sie leben überall.
Und sie kommen überall vor. Es gibt natürlich auch eine riesige Diversität und das ist ja auch das, was wir ein bisschen erforschen wollen, weil aus Afrika da noch sehr wenig Daten bekannt sind. Also es gibt ja geradezu tausende verschiedene Arten und sicher noch ganz viele neu zu entdeckende Arten.
Man kann sie nicht mit freiem Auge sehen.
Man kann sie normalerweise nicht mit freiem Auge sehen. Es gibt allerdings Amöben, die sich zu größeren Zellgemeinschaften vereinigen können. Und die können dann auch sehr groß werden. Also es gibt zum Beispiel Laborzüchtungen verschiedener Amöben, die über einen Meter groß sind. Das sind aber keine richtigen Einzeller, muss man dazu sagen, sondern das sind eben fusionierte Zellen, die dann zu einer Riesenzelle aggregieren.
Und welchen Sinn hat das, sie so zusammenzubringen?
Ja, der Sinn, das ist ein bisschen schwierig. Aber man glaubt schon, dass die Amöben so oder verschiedene Amöben am Übergang zwischen Einzeller und Vielzeller liegen in der Evolution und dass das ein Schritt war, dass Zellen sich gegenseitig unterstützen und eben so ähnlich wie unsere Zellen, also in einem Organismus zusammenleben und interagieren.
Wir sprechen im Laufe der Sendung immer wieder über die unsichtbaren Lebewesen. Und jetzt noch eine ganz kurze Frage, weil Sie gesagt haben, es sind Parasiten. Für uns Menschen, die sich nicht mit der Materie beschäftigen, heißt das eigentlich was sehr Negatives, sehr Bedrohliches? Ist es das?
Naja, durchaus. Also Parasiten sind so definiert, dass sie die Energie einer anderen Zelle für sich nutzen und oder eines anderen Organismus und diesem nicht unbedingt helfen, sondern eben parasitieren. Es sind keine Symbionten. Und die Parasiten des Menschen sind Krankheitserreger in den allermeisten Fällen, aber es muss der Mensch oder der befallene Organismus, das können ja auch Tiere sein zum Beispiel, nicht gleich getötet werden. Es gibt viele verschiedene Formen von Parasitismus. Also ganz bekannte Parasiten sind zum Beispiel Läuse oder Flöhe oder auch die Malariaerreger gehören zu den Parasiten. Also es gibt eine ganz bunte Vielfalt von Parasiten und das ist auch keine Gruppe, das sind einfach Lebewesen, die andere Lebewesen ausbeuten, kann man sagen.
Wir sprechen heute im Speziellen über das AMANET-Netzwerk, das afrikanische Forschungsnetzwerk, das hier aufgebaut wird, in dem Projekt, an dem Sie mitarbeiten, an dem Österreich beteiligt ist. Dazu hören wir nach der Musik noch mehr. Und schöne Musik mitgebracht für euch. Ja, hallo zurück ins Studio, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit Hinter Mikro Mayada Hadaya und bei mir live zu Gast Frau Doktorin Julia Walochnik. Sie ist Parasitologin am Institut für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der Universität Wien. Wir sprechen über die Welt der unsichtbaren Lebensformen und das sind unter anderem auch Amöben. Diese sind besondere Einzeller und faszinierende Tiere. Sind es Tiere?
Nicht wirklich, aber also man kann im gemeinen Sprachgebrauch schon so sagen. Sie sind jedenfalls größer als Bakterien und Viren und stehen so ungefähr in der Nähe der Pilze auch.
Wir sprechen in dieser Sendung über das KEF-Projekt AMENET, dem afrikanischen Melioidose-Netzwerk. Die Melioidose ist eine schwere Infektionskrankheit, eine tropische Krankheit. Das heißt, es gibt sie eigentlich schon auch in Europa oder in Industrieländern oder nicht tropischen Gebieten aufgrund einer Globalisierung.
Naja, also Fälle treten natürlich auf, auch in Europa. Und wir hatten kürzlich auch den allerersten Fall in Österreich. Das sind aber importierte Fälle. Also in der Regel sind das Tropenreisende oder auch Migranten, die halt aus den Tropen kommen. Dieser Fall in Österreich betraf einen Tauchlehrer, der in Südostasien als Tauchlehrer gearbeitet hat und sich die Infektion auch dort zugezogen hat und dann halt hier ins Krankenhaus gekommen ist und dann auch erfolgreich behandelt werden konnte. Also die Erkrankung ist durchaus zu behandeln. Die Erkrankung ist deshalb in erster Linie auf die Tropen beschränkt, weil halt sie ein warmes oder die Bakterien brauchen ein warmes und feuchtes Klima, kommen ja insbesondere zum Beispiel in Reisfeldern vor oder eben gerade auch in der Regenzeit, also im Monsun. Also in den Ländern, wo sie vorkommen, vor allen Dingen in Südostasien und bis hinunter nach Nordaustralien, sind sie an ein feuchtes Klima gekoppelt.
Bevor wir über das Projekt selbst sprechen, das von der Kommission für Entwicklungsforschung finanziert ist, dort auch betreut und administriert wird. Die Kommission für Entwicklungsforschung ist übrigens bei der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und sie versteht sich als Plattform und Drehscheibe für Entwicklungsforschung auf nationaler und internationaler Ebene und führt wissenschaftliche Fragestellungen mit entwicklungspolitischen Zielsetzungen im Sinne einer Brückenfunktion zusammen. Das heißt, das AMENET, das afrikanische Melioidose-Netzwerk, ist von österreichischer Seite von der KEF, von der Kommission für Entwicklungsforschung, finanziert, im Rahmen von ERA Afrika, einem EU-finanzierten Programm zur Stärkung der Forschungszusammenarbeit europäischer mit afrikanischen Ländern. Soweit einmal zu den Rahmenbedingungen zur Förderung. Über Arbeitsziele werden wir auch im Laufe der Sendung noch kommen. Bleiben wir noch bei den Amöben, bei diesen faszinierenden Milliarden alten Lebewesen, die unsichtbar sind. Wie können wir uns das vorstellen? Sie leben überall unter allen Bedingungen.
Ja, hauptsächlich in Feuchthabitaten, also im Boden und im Wasser. Und das Gleiche trifft ja auch auf die Burkholderien zu. Und deshalb ist ja unsere Überlegung, dass die zusammenleben und sich unter Umständen gegenseitig unterstützen, beziehungsweise die Amöben den Bakterien als Wirtszellen und als Vehikel für die Verbreitung dienen. Man kann aus jeder Bodenprobe, die man praktisch auf der ganzen Welt nimmt, auch in Österreich natürlich, Amöben isolieren, auch aus dem Leitungswasser, aber halt in sehr, sehr geringen Dichten. Und es hat sicher jeder Mensch weltweit, möchte ich fast sagen, täglich Kontakt mit Amöben. Mit den Bakterien hoffentlich nicht, also mit diesen Bakterien, aber in den entsprechenden Regionen, also ich habe schon erwähnt, Thailand zum Beispiel, dort hat die Bevölkerung auch mit den Bakterien regelmäßigen Kontakt und man schätzt oder man weiß, man rechnet hoch aus Untersuchungen, dass ungefähr 50% der Bevölkerung schon Kontakt hatten. Was aber nicht heißt, dass die auch erkranken, sondern die hatten halt Kontakt mit dem Bakterium, das dort auch im Boden und im Wasser vorkommt.
Wir sprechen über die biologischen und ein bisschen auch über die medizinischen Aspekte der Melioidose gleich nach der Musik, beziehungsweise möchte ich dann noch einmal zurückkommen auf den Fall des österreichischen Tauchers als Beispiel, denn Asien ist ja ein sehr beliebtes Reiseland und dann auch natürlich im Fall des Projekts oder thematisch auf das Projekt bezogen, das sich dann mit Afrika beschäftigt, vorwiegend Westafrika und Madagaskar. Nach der Musikpause. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zurück in die Welt der unsichtbaren Lebensformen. So heißt der Titel unserer Sendung heute. der Sendung Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mejada Hadaya und zu Gast im Studio habe ich Frau Doktorin Julia Walochnik. Sie ist Parasitologin und Expertin zu diesem Thema. Kommen wir zu den Amöben wieder, diese sehr spannenden Lebewesen. Welche Fälle sind in Österreich bekannt? Kann man das schon trennen, dass man einerseits tropische Krankheiten hat und andererseits eben nicht tropische?
Ja, das kann man durchaus trennen. Und die Amöben, nachdem sie weltweit vorkommen, sind unter jenen relativ wenigen Parasiten, die auch in Österreich Infektionen verursachen. Allerdings zum Glück recht wenige. Also die Amöben können eine Augeninfektion verursachen. Da sehen wir an unserem Institut ungefähr 10 Fälle im Jahr. Sie können darüber hinaus eine Infektion im Gehirn verursachen, die sehr viel schwerer ist, aber zum Glück auch sehr viel seltener. Da haben wir bislang über die Jahre, die wir uns damit beschäftigen, 3 Fälle in Österreich gesehen. Also zum Glück eine sehr, sehr seltene Erkrankung. Aber es gibt die Amöben genauso in den Tropen und sie können natürlich auch in den Tropen zu Infektionen führen. In vielen Regionen ist das aber recht unerforscht, weil es in den Tropen natürlich, was Krankheiten betrifft, ganz andere Kaliber, möchte ich mal sagen, gibt als die Amöben. Und deshalb noch sehr wenig dazu bekannt ist. Das war auch ein Grund, warum wir in dieses Projekt eingestiegen sind, um hier eben einmal Grundlagenforschung zu betreiben.
Noch eine Frage zu den Krankheiten. Amöben sind ja überall, also sie leben im Wasser oder auch in der Erde, im Boden und können auch über die Luft eingeatmet werden. Diese Augenkrankheit, sind das hygienische Fälle, die hier Probleme verursachen? Oder?
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Hygiene spielt sicher die größte Rolle. Und zwar betrifft die Erkrankung in unseren Breiten in erster Linie Kontaktlinsenträger. Und zwar insbesondere Kontaktlinsenträger, die eben eine schlechte Kontaktlinsenhygiene betreiben. Weil die Amöben im Leitungswasser vorkommen, aber in sehr geringen Dichten. Das ist normalerweise unproblematisch, aber wenn sie eben über das Leitungswasser oder auch über die Luft in die Linsenbehälter gelangen und sich dann dort vermehren bei schlechter Hygiene, dann können sie eben in sehr großen Dichten ins Auge gelangen und dann zu einer recht schweren Infektion führen.
Gehen wir raus aus Österreich zu den Tropen oder nach Afrika, genauer gesagt, wo Sie jetzt zur Melioidose forschen. Das ist eine Infektionskrankheit, die recht schwerwiegend sein kann. Sie haben vorher das Beispiel des österreichischen Tauchers erwähnt, dessen Fall jetzt zufällig, haben Sie erzählt, unlängst bekannt wurde. Und es war auch Thema bei dem österreichischen Infektionskongress vor einigen Monaten. Genau. Ich habe gelesen, das hat sich bei ihm über viele Jahre gezogen, ohne dass man bemerkt hat, ohne dass man es diagnostiziert hatte früher.
Genau, das ist ganz typisch für diese Infektionskrankheit. Sie kann also sehr akut verlaufen, das heißt, die Leute erkranken innerhalb kürzester Zeit. Das kann wenige Wochen sein oder im kürzesten Fall sogar etwa eine Woche. Das sind dann meistens Patienten oder Menschen, die schon Grunderkrankungen haben, oder auch Kinder zum Beispiel. Und in vielen Fällen kann die Infektion aber auch chronisch verlaufen. Und das kann dann wirklich erst nach Jahren ausbrechen oder zumindest symptomatisch werden. Es gibt in der Literatur sogar Beschreibungen, dass das mehrere Jahrzehnte gedauert hat. Und das erklärt man sich eben so, dass die Bakterien in Zellen eindringen können und dann intrazellulär im Körper für sehr, sehr lange Zeit überleben können, ohne sozusagen vom Immunsystem abgetötet zu werden. Und das bringt uns wieder zu den Amöben, weil eben die Amöben auch der intrazellulären Vermehrung und dem intrazellulären Überleben dienen können. und es da durchaus Parallelen gibt, wie die Bakterien in den Amöben überleben und wie die Bakterien in menschlichen Zellen lange, lange Zeit überleben können.
Dieses Bakterium, von dem hier die Rede ist, also das die Melioidose verursacht, Burkholderia pseudomallei, ist das auch wenig erforscht?
Ja, das ist relativ wenig erforscht. Also es gibt natürlich vor allen Dingen in den Regionen, wo es häufig zu Fällen kommt, Südostasien und Nordaustralien, da gibt es schon eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten dazu. Aber grundsätzlich gehört es sicher zu den eher exotischen Bakterien. Die ganze Gattung Burkholderia ist noch nicht sehr lange bekannt. Früher hat man diese Bakterien unter die Pseudomonaden gereiht, also unter diese typischen Wasserbakterien, möchte ich mal sagen. Und dann hat man eben erkannt, dass sie doch ein bisschen anders sind und diese Gattung Burkholderia erst in den 90er, also 1990er Jahren errichtet. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Bakterien eine sehr, sehr junge Gattung. Aber das Bakterium an sich oder auch die Erkrankung kennt man schon sehr viel länger, über 100 Jahre schon inzwischen.
Jetzt nur ganz kurz am Rande eine kleine biologisch-historische Frage. Wer gibt denn diesen Bakterien, Viren und Amöben ihre Namen eigentlich? Also zum Beispiel dieser hier.
Naja, grundsätzlich kann das jeder tun, der etwas Neues entdeckt oder eben unter bekannten Organismen so signifikante Unterschiede findet, dass die Gründung einer neuen Art oder eben sogar Gattung zu rechtfertigen ist. Dieses Bakterium Pseudomallei wurde benannt nach, es gibt auch eine Burkholderia mallei, die Erkrankung mit dem schönen Namen Rotz auf Deutsch, verursacht eine hauptsächlich bei Tieren auftretende Erkrankung. Und nachdem dieses Bakterium dem anderen Bakterium sehr ähnlich ist, wurde es Pseudomallei.
Also Pseudorotz.
Genannt, genau. Und übersetzt, die Erkrankung dementsprechend Pseudorotz. Das ist hat uns schon beim Studium begeistert, dieser sehr lautmalerische Name.
Hat es damit zu tun, dass die Formen der Amöben und so aussehen oder dass der Krankheitsverlauf so ist?
Nein, also dass die Amöben da auch eine Rolle spielen könnten, das weiß man ja erst seit ganz kurzer Zeit. Die Bakterien kennt man schon sehr viel länger und die Form ist auch ganz interessant. Die schauen nämlich, die haben in der Mitte so eine Art Vakuole, sind so stäbchenförmig und schauen eigentlich aus wie eine Sicherheitsnadel. Die Bezeichnung Rotz kommt aus der Veterinärmedizin, eben von dieser Erkrankung, die bei Tieren häufig auftritt.
Ich würde sagen, wir machen jetzt wieder eine kleine Musikpause und sprechen dann weiter über Biologisches und Medizinisches zu den Amöben und Bakterien, die Melioidose auslösen, beziehungsweise auch über diese Forschungskooperation, das AMENET-Netzwerk, das afrikanische Melioidose-Netzwerk. Thank you. Zurück ins Studio, in die Welt der unsichtbaren Lebensformen, so unser Titel der heutigen Sendung. Es geht um ein Projekt, das sich AMENET nennt, das afrikanische Melioidose-Netzwerk. Frau Doktorin Julia Walochnik ist Expertin zu diesem Thema Amöben, unter anderem, sie ist Parasitologin und Mitarbeiterin an diesem Projekt. Die Welt der unsichtbaren Lebewesen hat mich sehr fasziniert, muss ich sagen. Also ich bin wirklich gern eingetaucht und Sie haben auch am Anfang, als wir ein bisschen geredet haben, schon bestätigt, dass es auch wirklich spannend und faszinierend ist. Wie sieht es denn jetzt spezifisch mit der Epidemiologie aus? Wie sehr befassen Sie sich damit als Forscherin? Die Entstehung, die Verbreitung, Bekämpfung oder Prophylaxe?
Also selbstverständlich, unser Institut heißt ja schon Institut für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin. Also wir beschäftigen uns sehr viel mit epidemiologischen Fragestellungen und in diesem spezifischen Projekt wollen wir eben dazu beitragen, die Epidemiologie der Melioidose in Afrika aufzuklären, weil da praktisch noch nichts bekannt ist. Es gibt, wie gesagt, doch eine ganze Reihe von Arbeiten aus dem südostasiatischen und australischen Raum, aber praktisch keine Daten zur Verbreitung der Erkrankung in Afrika. Und das ist das Thema dieses Forschungsprojekts, an dem wir mitarbeiten. Wir machen ja nur einen sehr kleinen Teil hier in Österreich. Das Projekt ist ja insgesamt auf mehrere Länder, sowohl in Europa, aber auch in Afrika ausgestreckt und wird auch von Afrika übrigens geleitet. Also der Professor Savadogu aus Burkina Faso leitet das gesamte Forschungsprojekt. Wir hoffen, dass wir mit diesem Projekt ganz, ganz signifikant zur Aufklärung der Erkrankung beitragen können. Alle zusammen, muss man sagen, weil wir hauptsächlich die Rolle der Amöben für die Verbreitung der Bakterien bearbeiten, leisten natürlich nur einen sehr kleinen Beitrag.
Ist es überhaupt möglich, das aufzuklären, nachdem das Projekt ja jetzt, glaube ich, nur 2 Jahre oder 3 Jahre dauert?
Naja, der Sinn dieses Projekts ist einmal, so ein Netzwerk zu etablieren. Und wir hoffen natürlich, dass, wenn das Netzwerk funktioniert, dann an allen Stellen und vor allen Dingen auch vor Ort weitergearbeitet werden kann. Es sollen im Zuge dieses Projektes jetzt Wissenschaftler ausgebildet werden. Also es geht in erster Linie einmal um Wissenstransfer. Das heißt, Methoden sollen vor Ort, also in jenen afrikanischen Ländern, wo man weiß, dass die Erkrankung zumindest sporadisch auftritt, etabliert werden, und in afrikanischen Labors soll die Diagnostik für diese Infektion etabliert werden. Und wir hoffen, dass, wenn das dann etabliert ist, das in den Routinebetrieb sozusagen übernommen werden kann.
Wie schwierig oder wie einfach ist es denn, das zu diagnostizieren, diese Krankheit?
Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt eigentlich eine ganze Palette von Diagnostikmöglichkeiten. Man kann die Bakterien sowohl züchten auf verschiedenen Medien.
Das heißt Tiere zum Beispiel, oder?
Das ginge das auch in tierischen Zelllinien zum Beispiel, aber viel einfacher zum Beispiel auf Blutager. Das ist ein sehr gängiges Medium, um Bakterien zu züchten, lassen sich auch die Burkholderien züchten. Das dauert aber natürlich eine Zeit lang. Es gibt inzwischen auch eine PCR, also eine Polymerase-Kettenreaktion. Das ist so eine sehr schnelle Diagnostikmethode. Es gibt auch verschiedene Antikörpertests, um die Patienten zu testen. Also es gibt eigentlich sehr viel. Es gibt allerdings, und das ist ganz wichtig, es gibt keinen Goldstandard. Wie es bei vielen Infektionskrankheiten gibt es ja den Goldstandard, und dann wissen alle sozusagen, was zu tun ist. Das gibt es hier nicht, und das soll im Rahmen dieses Netzwerks auch zumindest für die entsprechenden Regionen etabliert werden, damit alle nach dem gleichen Protokoll vorgehen und damit die Ergebnisse dann auch vergleichbar sind.
Mhm. Welche Geräte werden dafür benötigt und haben die afrikanischen Kollegen und Kolleginnen auch diese Geräte? Weil die Fälle sind ja dort auch schon bekannt, wie Sie gesagt haben, allerdings noch nicht so lange wie ursprünglich in den asiatischen Ländern oder auch Nordaustralien.
Ja, also je nach Methode werden unterschiedliche Geräte benötigt, die durchaus in den entsprechenden Referenzlaboratorien auch in Afrika zur Verfügung stehen. Es sollen auch innerhalb des Projekts, also ein Teil des Gelds von dem Projekt wird für, ich sage mal, Anschaffung von Geräten im weitesten Sinne verwendet. Also es sollen wirklich alle Labors, die involviert sind, so ausgerüstet werden, dass sie ihrer Fragestellung dann auch nachkommen können. Die Koordination der Methoden findet in Ghana statt und dort gibt es schon seit vielen Jahren eine Forschungsstation, an der zum Beispiel auch das Hamburger Tropeninstitut mitarbeitet und das mitbetreut. Und das ist eine modern ausgerüstete Forschungsstation, wo man ja fast alle Methoden durchführen kann. Und dort soll das Personal aus den anderen Laboratorien geschult werden und dann entsandt werden, um dann vor Ort die Diagnostik durchzuführen.
Wie beteiligen Sie sich an diesem Projekt?
Also unsere Rolle ist eben die Bedeutung der Amöben für die Verbreitung der Bakterien aufzuklären. Und der erste Schritt ist einmal, dass wir aus afrikanischen Bodenproben, die wir nicht selber nehmen, sondern die werden in Afrika von den afrikanischen Mitarbeitern an den verschiedenen Stellen gesammelt und dann uns zugeschickt, beziehungsweise sie gelangen eigentlich erst nach Deutschland und wir bekommen sie dann aus Deutschland zugeschickt. Und dort, also diese Proben untersuchen wir auf Amöben, auf die Diversität der Amöben da drinnen und in Zusammenarbeit mit den deutschen Kollegen wollen wir dann aufklären, ob die Bakterien sich in den Amöben vermehren können.
Nur noch ganz kurz so zu den Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit. Es ist ja ein transdisziplinäres Forschungsprojekt, beziehungsweise auch viele Kulturen, viele Sprachen. Wie geht das zusammen?
Naja, die Kommunikation ist selbstverständlich auf Englisch. Und es gibt, also das Projekt ist ja ein sehr großes Projekt, ist in sogenannte Work Packages, wie man das ja auch von anderen Disziplinen kennt, aufgeteilt und jeder hat sozusagen seinen Verantwortungsbereich. Und wir sind in dem Work Package drin, das von Deutschland betreut wird und machen also unseren Teil innerhalb dieses Work Packages.
Und ist es das erste Projekt, das die Universität Wien oder im Speziellen die Tropenmedizin Fokus auf Entwicklungsforschung macht?
Als Tropeninstitut wird bei uns natürlich werden eine ganze Reihe von interaktiven Forschungsprojekten gemacht. Unser Institut hat auch verschiedene Subforschungsinstitute in verschiedenen tropischen Regionen und die Medizinische Universität Wien insgesamt hat verschiedene Forschungszusammenarbeiten mit tropischen Regionen. Also es besteht schon reger Austausch mit vielen internationalen und für uns halt besonders interessant tropischen Ländern. Aber das ist schon ein Punkt, es ist nicht ganz einfach, Finanzierung zu bekommen für Projekte, die halt viele Länder umfassen und auch gerade exotische Länder umfassen. Und deshalb sind wir sehr, sehr dankbar oder sehr glücklich über diese Konstellation.
Die Finanzierung exotischer, unter Anführungszeichen, Krankheiten ist ja auch eigentlich sehr selten, weil ja hauptsächlich hier in den wirklich großen HIV, Tuberkulose, was gibt es noch an
Genau, das sind Malaria, sicher die zwei, drei Infektionskrankheiten mit den meisten Todesfällen pro Jahr. Und deshalb wird natürlich, und das ist schon auch richtig so, am meisten Geld dort hineingesteckt. Aber es gibt eben andere Erkrankungen, die auch für den Einzelnen natürlich, der das hat, immer das Wichtigste sind. Und wir wollen hier eben dazu beitragen, eine sonst sehr seltene und sozusagen neglected Infection zu bearbeiten.
Mhm, ja, bleiben wir gleich bei dem Stichwort neglected disease. Die Amyloidose wird als vernachlässigte Krankheit klassifiziert. Sie erscheint zum Beispiel nicht in der Gruppe der tropischen Krankheiten auf der Weltgesundheitsorganisationsliste. Warum nicht?
Also genau muss ich ehrlich sagen, weiß ich das nicht, aber es muss natürlich eine Auswahl getroffen werden und da werden verschiedene Aspekte berücksichtigt, eben die Häufigkeit, die Anzahl der Todesfälle oder die Auswirkungen für die Allgemeinheit, für die jeweiligen Regionen und ja, es gibt sicher eine ganze Reihe von durchaus zum Teil schwer verlaufenden Erkrankungen, die nicht auf der Liste sind oder die als neglected bezeichnet werden dürfen.
Mhm. Als vernachlässigte Krankheiten. Das ist eine tropische Krankheit, die Amyloidose. Was heißt das genau für die Verbreitung zum Beispiel? Wie verbreitet sich, ist das ansteckend? Wie kann man sich das vorstellen?
Es wird immer davon ausgegangen, dass es nicht von Mensch zu Mensch übertragen wird oder alle bisherigen Studien deuten darauf hin. Der Erreger, der eben im Boden und im Wasser vorkommt, wird vermutlich hauptsächlich über die Haut, also über kleine Wunden, die man an der Haut hat und dann Kontakt mit Erde oder Wasser übertragen. Möglicherweise oder höchstwahrscheinlich auch inhaliert, aber man glaubt, dass die Inhalation eine geringere Rolle spielt, normalerweise. Es gibt allerdings, so wie zum Beispiel während des großen Tsunamis in Südostasien, gab es überdurchschnittlich viele Amyloidosefälle und da geht man davon aus, dass während dieser Zeit, wo natürlich eine Ausnahmesituation war, schon auch viele Infektionen über die Lunge, also durchs Einatmen stattgefunden haben.
Vielleicht noch kurz bei der Epidemiologie geblieben, die Bekämpfung, kann man es irgendwie vermeiden? Ist es auch eine Frage der Hygiene? Wenn es über die Luft geht, dann wahrscheinlich nicht?
Schwer, man kann natürlich, also Risikogruppen und das sind insbesondere Menschen mit Grunderkrankungen, mit Diabetes zum Beispiel oder auch chronische Erkrankungen oder Immunsuppression, die sollten, wenn möglich und wenn sie in solche Regionen fahren, halt Wasserkontakt und zwar vor allen Dingen eben, man weiß, dass Reisfelder eine wichtige Rolle spielen, also solche Kontakte meiden. Ansonsten ist eine Prophylaxe sicher schwierig. Es wird darüber nachgedacht, eine Chemoprophylaxe in bestimmten Situationen zu etablieren. Und an einer Impfung wird natürlich auch schon lange gearbeitet und es gibt auch zwar keine zugelassenen Impfungen, aber von der Forschungsseite her gibt es Möglichkeiten für Impfung und das wäre, wenn so eine Impfung einmal etabliert sein sollte, sicher für Risikogruppen ein gangbarer Weg.
Und was heißt das jetzt konkret? Es gibt keine zugelassenen Impfungen?
Wie ist naja, das zu verstehen? Die Etablierung einer Impfung ist ja immer ein unglaublich langer und teurer Prozess und ich möchte mal sagen, von der Laborseite her kann man relativ schnell sich was überlegen und einen experimentellen Impfstoff herstellen. Bis so ein Impfstoff dann zugelassen wird, dauert das zum Teil viele, viele Jahre und Jahrzehnte und kostet natürlich auch sehr viel Geld. Und da sind wieder die Neglected Diseases natürlich jene Erkrankungen, wo weniger Geld reingesteckt wird. Aber theoretisch wäre die Entwicklung einer Impfung möglich und es wird auch an verschiedenen Stellen daran gearbeitet. Also es ist nicht so, dass das völlig unmöglich ist.
Bevor wir am Ende unserer Sendezeit kommen, machen wir noch eine kurze Musikpause und runden das Thema noch einmal mit Krankheitsbildern beziehungsweise auch ein bisschen einen ökonomischen Aspekt der Krankheit, sozioökonomischen Aspekt der Krankheit ab. Ja, herzlich willkommen noch einmal ins Studio an all jene, die jetzt eingeschalten haben. Wir haben noch 3 Minuten Sendezeit. Ihr hört Welt im Ohr. Mein Name ist Meyada Hadaya. Das Thema, die Welt der unsichtbaren Lebensformen. Wir stellen ein KEF-Projekt, ein Projekt der Kommission für Entwicklungsforschung vor, das sich AMENET, das afrikanische Melioidose-Netzwerk, nennt, vor. Zu Gast im Studio Doktorin Julia Walochnik, Parasitologin und Expertin zum Thema. Sie arbeitet am Projekt mit. Wir haben kurze Zeit, um 2 Fragen, die bisher ungeklärt sind, zu klären. Und es ist das Krankheitsbild der Melioidose. Ich weiß, Sie sind keine Medizinerin, aber wir haben schon ein bisschen gesprochen und Sie wissen auch Bescheid, wie sich das auswirkt. Wie sieht das aus? So nur ganz kurz.
Ja, also es gibt ein ganz, ganz breites Spektrum. Das Bakterium wird deshalb auch The Great Imitator genannt, weil fast jede Form von klinischer Symptomatik möglich ist. In den meisten Fällen oder in den meisten Fällen, die medizinisch eine Rolle spielen, sind es Infektionen der Lunge. Es können allerdings auch, also auch Leber und Milz sind oft in Mitleidenschaft gezogen. Und im Grunde kann jedes Organ befallen werden.
Eine Abschlussfrage nochmal zum sozioökonomischen Aspekt der Behandlung. Ist es leistbar? Können sich meist Menschen in ärmeren Regionen, in heißen tropischen Regionen, wo die Melioidose vorkommt, auch die Behandlung leisten?
Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Antibiotika, die ganz gut wirksam sind. Die Behandlung ist allerdings sehr langwierig. Also es gibt eine Akutphase, wo intravenös behandelt werden muss. Und dann muss noch über viele Wochen, meistens mehrere Monate, oral behandelt werden. Und das insgesamt ist dann natürlich in vielen Regionen schon eine Herausforderung, weil einfach ja, zu wenig Spitalsbetten vorhanden sind und so weiter.
Leider sind wir am Ende unserer Sendezeit. Wir könnten noch länger reden. Herzlichen Dank, dass Sie da waren und danke an unsere Hörerinnen und Hörer für euer Interesse. Einen schönen Abend. Wir sind am 3. Juli wieder zu hören. Welt im Ohr. Bis bald.
Ich danke auch.
Gerne.
Welt im Ohr. Live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.